Wir sind zurück mit Female Finance und ich freue mich, dass ihr auch mit dabei seid. Vor allem, weil es heute um ein Thema geht, weswegen wir eigentlich Female Finance damals unter anderem entwickelt haben. Es geht nämlich um das Thema Altersvorsorge von uns Frauen. Die unterscheidet sich nämlich stark von den Männern und wir müssen auf ganz andere Dinge achten. Welche das sind, das werden wir euch heute in dieser Folge erzählen. Ganz klar ist auf jeden Fall, dass die finanzielle Absicherung im Alter wichtiger wird. Und ich persönlich wünschte, ich hätte das schon mal mit 20 gemacht und mich damit beschäftigt. Ich glaube aber auch, dass man auch in meinem hohen Alter oder auch egal wie alt man ist, das machen kann und das vor allen Dingen wichtig ist, dass wir uns überhaupt damit beschäftigen. Auch wenn man oft denkt, dass das ein unsexy Thema ist, gerade das Thema Altersvorsorge und man ja noch ewig Zeit damit hat, ist es tatsächlich gut, jetzt damit zu starten. Denn für uns Frauen gibt es geschlechtsspezifische Einkommensunterschiede, Karriereunterbrechungen aufgrund von zum Beispiel Kindererziehung und wir haben eine längere Lebenserwartung. Also all das erfordert eine größere finanzielle Planung. Und ich freue mich deswegen sehr, dass ich heute eine ganz tolle Frau hier bei mir zu Gast habe. Zwei ganz tolle Frauen. Eine ganz tolle Kollegin, mit der habe ich zuletzt gegen Joko und Klaas gekämpft quasi. Da sind wir gemeinsam angetreten gegen die beiden Männer. Kleiner Spoiler, es ging irgendwie zum Schluss, glaube ich, unentschieden aus. Also wir haben da zumindest so ein bisschen für Gleichberechtigung gesorgt, auch wenn Joko und Klaas damit den Punkt dann doch am Ende für sich entschieden haben. Gucken wir mal, wie das ganze Spiel hier heute läuft. Ich freue mich, dass sie hier ist, Moderatorin von The Voice of Germany und The Voice Kids. Hallo Melissa Kalay, hi.
Hallöchen, hallo. Na?
Heute mal ein bisschen anders.
Das stimmt. Aber wir haben uns sehr gut geschlagen.
Finde ich auch.
Wir waren ein sehr gutes Team.
Das stimmt. wir haben gut zusammengehalten, so wie wir Frauen das ja sowieso machen sollten. Gerade auch bei unserem Thema heute. Ich glaube, da können wir richtig viel voneinander lernen. Wir können auch von unserer Expertin hier heute, glaube ich, einiges lernen. Das ist Hava Missimi. Sie ist Gründerin und CEO von Femens, einer Finanzberatung von Frauen für Frauen. Und sie ist Bestseller-Autorin. Und die rufen wir dann einfach später an. So, Melissa, du steckst in Pankow drin.
Zu Hause.
Zu Hause.
Ich bin in Berlin. Ich bin in Berlin. Genau. Und chille.
Das ist gut. Dann erwische ich dich eigentlich, glaube ich, in einem richtig guten Moment. Und
definitiv.
Meine erste obligatorische Frage an dich. Worauf sparst du gerade?
Worauf spare ich gerade? Tatsächlich habe ich in letzter Zeit ein bisschen gespart, weil ich eine größere USA-Reise machen wollte und mir auch so einen kleinen Bucketlist-Traum ermöglichen wollte, der ein bisschen was kostet. Und
warum
darauf
sind
habe
da
ich
so viele Konjunktive drin?
Das stimmt tatsächlich. ich habe darauf gespart und werde das im April dann machen.
Das finde ich toll. Ich kann dir sagen, exakt das ist das, worauf ich gespart habe, weil ich ja auch gerade eine USA-Tour mache und jetzt schon 5 Wochen fast unterwegs bin. Und das war auch tatsächlich das, worauf ich hingespart habe, so die letzte Zeit. Ich kann es dir also sehr empfehlen. Und ich finde, Reisen ist auch ein guter Grund auch, um zu sparen.
Ja. Und auch ein guter Invest, wie ich finde. Ein guter Invest in sich selbst und in seinen Horizont, den man erweitert und seine Erfahrungen, die man sammelt. Und das bringt ja einen auch immer weiter. Also es ist schon auch ein Invest in sich selbst.
Absolut, du hast total recht. Hat zwar weniger mit Altersvorsorge zu tun, aber zumindest schafft
das
man
stimmt.
Erinnerungen fürs Alter. So erkläre ich mir das.
Auch wichtig.
Ja, und ich habe auch in dieser Folge wieder 3 Fakten mitgebracht, die mich verblüffen, gerade zu unserem heutigen Thema bei What the Fact.
What the Fact, was du noch nicht wusstest.
Fakt 1. Während sich 59% der Frauen, die mindestens eine Geldanlage besitzen, um ihr Auskommen nach der Berufstätigkeit sorgen, äußern nur 49% der anliegenden Männer ähnliche Bedenken. Fakt 2. Wenn sich Frauen mit Anlagethemen beschäftigen, steht für 54% die Sicherheit an erster Stelle. Bei den Männern hat dies nur für 45% oberste Priorität. Und Fakt 3. Die Frauenerwerbstätigkeit in Deutschland liegt mit einer Quote von 73,1% auf Platz 7 der höchsten erwerbstätigen Quoten in der EU. Ich freue mich sehr über unseren Partner dieser dritten Staffel Female Finance. Das ist nämlich niemand Geringeres als N26. Die Bank, die werdet ihr lieben. Da geht nämlich alles aus einer Hand. Bezahlen, sparen und investieren. Einfach alles in einer App. Geld so unkompliziert wie nie und damit euer Werkzeug für finanzielle Unabhängigkeit. Bei N26 bekommt ihr sicheres und einfaches Banking, 100% mobil auf eurem Handy. Nutzt zum Beispiel das N26 Tagesgeldkonto ganz easy als Sparkonto oder sogar noch einen Step weiter, investiert mit ein paar Klicks in Aktien und ETFs. Und neben dem kostenlosen Girokonto bietet euch N26 übrigens auch ein breites Premium-Angebot und jetzt ganz neu das N26 Gemeinschaftskonto für zwei Personen. Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind und ihr Geld unkompliziert und online verwalten wollen, aufgepasst, euer N26-Konto eröffnet ihr nämlich ganz einfach in ein paar Minuten und ganz ohne Papierkram direkt von eurem Handy aus. Also alle Infos findet ihr auf n26.com. Also alles Fakten, die sich maßgeblich auch auf die Altersvorsorge auswirken. Melissa, wenn du das so hörst, macht dir das Angst?
Es macht mir definitiv Angst und ich sehe das ja auch. Also meine Mama ist zum Beispiel jetzt gerade Ende letzten Jahres zum Dezember hin in Rente gegangen. Und die hat auch... Also seitdem die hier in Deutschland ist, von Tag 1 an halt immer gearbeitet. Und die hat auch ganz viel Vollzeit gearbeitet. Und zwar genauso lang wie mein Papa. Mhm. Und ich sehe halt jetzt, was die für Rente bekommt. Und das ist halt nichts. Und davon kannst du halt einfach nicht leben. Und das ist so erschreckend. Und das war mir tatsächlich die ganzen letzten Jahre nicht so bewusst. Beziehungsweise habe ich nicht so wirklich darüber nachgedacht. Und jetzt, weil ich eben auch so ein bisschen, so mit den Dokumenten und allem, so, das haben die alles selber gemacht. Aber so, wenn es ein paar Sachen ging, habe ich so ein bisschen mitgeholfen. Und wir haben da, ich habe mir das angeguckt und dachte, das kann doch nicht sein. Du hast so viele Jahre hier gearbeitet. Und jetzt kriegst du das, wovon du ja nicht mal irgendwas bezahlen kannst, was irgendwie lebensnotwendig wäre. Also das ist super, super erschreckend und hat mich einfach auch nochmal mehr dazu bewegt, für die Altersvorsorge was zu tun.
Ich glaube, da kann man auch zu sagen, dass Frauen tatsächlich im Schnitt auch deutlich weniger Rente bekommen als Männer. Also vielleicht ist das bei euch in der Familie auch so, dass dein Papa vielleicht mehr Rente bekommt bei ähnlicher Vollzeitleistung, die er getätigt hat wie deine Mama. Warum das so ist, da können wir auch nachher nochmal mit Hava drüber sprechen. Das ist nämlich tatsächlich ein sehr interessanter Fakt. Und es ist natürlich so, also ich muss echt sagen, ich habe mich mit 20 wirklich gar nicht damit beschäftigt, dass man fürs Alter vorsorgen sollte. Du?
Nee, auch gar nicht. Und ehrlich gesagt, finde ich es total schade, weil wenn ich jetzt drüber nachdenke und du weißt, wie in Berlin oder auch in anderen Großstädten auch die Immobilienpreise zum Beispiel nach oben gegangen sind. Und ich weiß noch, wie so zum Beispiel ich meinen allerersten Job hatte, bei dem ich ein bisschen mehr Geld verdient habe. Und meine Eltern, weil meine Eltern hier halt einfach nie was gekauft haben oder beziehungsweise nie so richtig irgendwie in irgendwas investiert haben. Also ich werde nichts erben, so, ne? Aber die haben dafür waren sie aber total bemüht, dass ich das so schnell wie möglich mir irgendwas sichere. Und hätte ich damals vielleicht sogar schon irgendwo investiert in eine Immobilie oder irgendwas, stell dir mal vor, was das jetzt heute wert gewesen wäre. Mhm. Das wäre so schlau gewesen. Ich war einfach zu jung.
Geht mir genauso. Ich ärgere mich da im Nachhinein auch total drüber, aber es nützt ja nichts. Ja. Ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel aus einer Familie komme, wir haben uns tatsächlich nie so viel darüber beratschlagt. Da wurde gar nicht so viel drüber gesprochen, leider, über Geld oder wie man Geld investieren kann. Ich bin aber auch mit einer alleinerziehenden Mutter groß geworden. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Fakt. Faktor tatsächlich. Und auch das Umfeld, sind die damit sowieso schon viel in Berührung? Wird da selber investiert? Oder eher ist man vielleicht vorsichtig auch mit Geld, weil man gar kein Geld hat, ne? Und man hat ja vielleicht gar nicht so viele Möglichkeiten, überhaupt was zu investieren. Wie habt ihr das denn in eurer Familie gemacht? Wurde darüber gesprochen, wie man am besten Geld zurücklegt oder was man am besten macht, um das Geld vielleicht, das man hat und für das man ja auch hart arbeitet, vielleicht auch ein bisschen zu vermehren?
Nee.
Auch nicht, ne?
Also, meine Eltern waren, glaube ich, einfach sehr bemüht, dass wir eine schöne Kindheit haben und das Geld, was verdient wurde, das wurde auch dann eigentlich direkt wieder ausgegeben. Aber als auch nicht, also es war ja auch nicht so viel da, sage ich jetzt mal. Und das, was da war, dann sind wir halt dann einmal irgendwie mit dem Auto in den Urlaub gefahren und haben dann irgendwie, und daran erinnert man sich auch, und das sind wunderschöne Erinnerungen. Das ist quasi das, was ich davon habe. Aber ja, so richtig darüber nachgedacht. Ich glaube, für meine Eltern war das natürlich auch so, weil die ja auch in ein fremdes Land gekommen sind, relativ früh. Und da wahrscheinlich auch eher, würde ich jetzt mal so schätzen, ich glaube, so war es auch, eher das Risiko jetzt nicht so eingehen wollten oder sich jetzt noch nicht so damit ausgekannt haben, da jetzt wirklich irgendwie in ein Invest zu machen oder für die Altersvorsorge sich dazu drum zu bemühen. Also deswegen, wir haben da jetzt irgendwie nie so richtig drüber gesprochen. Aber klar, umso älter man wird, desto mehr macht man sich natürlich Gedanken darum. Und vor allem wir Frauen. Also du hast es ja vorhin auch schon gesagt, es gibt so viele Dinge, worauf man achten muss. Und ich glaube, sich sehr früh, das ist zumindest das, was meine Mama mir immer mitgegeben hat. Also sie hat definitiv immer gesagt, mach dich niemals abhängig und schau, dass du immer auf eigenen Beinen stehst. So, ne? Und das ist etwas, was ich nie vergessen habe und was ich definitiv auch so durchziehe.
Ja, also da haben wir viele Parallelen. So war das bei mir auch, mit meiner Mama auch, genau diese Sätze kenne ich auch von früher. Wie sorgst du denn heute vor?
Gar nicht, nein, Spaß, das stimmt nicht. Also ich muss lustigerweise an einen Joke denken von einem Comedian aus den USA, der mal bei so einem Interview gesagt hat, der gefragt wurde, ob er für seine Kinder vorsorgt, ob er was zurückgelegt hat. Und er sagt einfach, nee, er findet Sparen arrogant. Ich finde Sparen total arrogant, weil was soll denn aus den Kindern werden, die mit so viel Geld aufwachsen? Ein 17-Jähriger, der zu seinem 18. einen Porsche bekommt, was soll aus dem werden? Das wird doch ein Arschloch später. Das fand ich ziemlich lustig, ehrlich gesagt.
Ja. Sehr privilegiert, wenn man sozusagen aber auch als Erwachsener sagen kann, ich kann meinem Kind zum 18. Porsche hinstellen. Das können jetzt auch nicht viele behaupten.
Nee, aber ich muss auch sagen, auch wenn ich es könnte, würde ich es nicht tun.
Ja.
Weil ich wirklich finde, dass das nicht wirklich was zur Erziehung beiträgt, wenn man das tut. Ich glaube einfach, nein. Also wie gesagt, ich hätte, glaube ich, früher damit anfangen können. Das ist immer, aber das wird man immer sagen, egal wann man anfängt mit irgendwas.
Ja.
Ich habe mit Immobilien, das klingt gerade, als wäre ich ein Immobilienmogul. Ich habe in ganz viele Immobilien investiert. Nein, aber ich habe mir tatsächlich, ein Haus gebaut.
Mhm.
Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz gutes Invest, was man machen kann. Und noch eine kleine Wohnung, in die ich auch investiert habe. Also Immobilien. Also ich habe keine Ahnung von ETFs, sage ich dir ganz offen und ehrlich. Was ich auf jeden Fall mal angefangen habe, weil ich gemerkt habe, dass ich bin normal gesetzlich versichert und ich habe gemerkt, der Teil, der für die Rente reingeht, ist nicht so viel, vor allem, weil ich ja auch selbstständig bin und wenn ich später, also davon würde ich rentenmäßig nichts quasi haben später. Mhm. Also habe ich irgendwann angefangen, in eine private Rente zu investieren, dass ich da monatlich einfach ein bisschen mehr reingebe, damit ich für später einfach noch eine Absicherung habe. Das ist eben das, was meine Eltern mir früh gesagt haben, das Einzige, auch wenn sie es selber nicht getan haben, haben sie mir immer ans Herz gelegt, einfach in eine Immobilie zu investieren, weil sie gesagt haben, das kann nie schaden. Und vor allem in so einer Stadt in Berlin, die ja immer weiter wächst, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache.
Sehr gut. Also auf jeden
Fall. Aber ich habe keine Ahnung mit von ETFs oder irgendwelchen ETF-Sparplänen. Ich habe da so ein bisschen, aber das ist einfach nur, weil ich dachte, das muss man jetzt mal machen. Und da habe ich mich auch nicht getraut, wirklich was reinzupacken, sondern so ein bisschen mal, um zu gucken, was da so geht. Aber so richtig habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt.
Das finde ich aber dann auch sehr schlau, wie du das sagst, weil ich finde, tatsächlich genau auf diesen ganzen Feldern ist es total sinnvoll, sich damit zu beschäftigen und dann zum Beispiel in ETFs zu investieren und nicht andersrum. Von daher super smart von dir, auch dass du in Immobilien investiert hast. ETFs, wenn du Lust hast oder ihr auch, haben wir auch Folgen zu gemacht hier bei Female Finance. Könnt ihr euch gerne mal zu anhören. Also auch eine sehr gute Form, finde ich, fürs Alter zu sparen, mit einer guten Rendite, wenn man das Geld lange genug auch liegen lassen kann. Ne? Das ist auch immer noch so ein Punkt. Aber man merkt, du beschäftigst dich auf jeden Fall mit diesem Thema. Was würdest du sagen, welche Herausforderungen haben wir Frauen denn im Thema Altersvorsorge? Vielleicht auch ein bisschen im Unterschied zu Männern.
Ich glaube definitiv, dass wir durch den Gender Pay Gap verdienen wir Frauen ja eh schon weniger als Männer. Das heißt, der Betrag, den wir sparen können, ist schon mal niedriger. Dann ist es natürlich auch noch so, dass Frauen während der Schwangerschaft oder dann erstmal in, also natürlich können Männer auch in Elternzeit gehen, das ist natürlich auch so ein Ding und das sollte, finde ich, auch definitiv immer mehr werden. Aber trotzdem ist, glaube ich, immer noch ein Großteil der Frauen einfach dann durch die Kindererziehung auch einfach erstmal raus aus der Arbeitswelt und dann wieder reinzukommen, sollte definitiv auch erleichtert werden. Aber das sind einige Dinge, die dazu führen, dass wir Frauen halt einfach vielleicht nicht so sparen können, wie Männer es tun können. Und es gibt auch sehr teure Taschen und Schuhe. Und an die müssen wir auch denken, weil die wollen wir uns ja auch mal gönnen zwischendurch. Und dann haben wir auch noch Make-up und Friseurtermine. Nein. Ja.
Auch da übrigens kann man auch in Aktien und ETFs investieren, wenn es um Luxusgüter geht. Auch ziemlich smart. Wir haben noch eine weitere große Parallele, ist ja sozusagen unser Job, der ganz viel Tolles mit sich bringt, sehr viel auch Freiheit und also ganz schöne Seiten hat.
Ganz viel Unsicherheit.
Genau, er hat nämlich auch die Seite der Unsicherheit. Also ich glaube, deswegen ist der auch nicht für jedermann und jede Frau gedacht, weil man kann jetzt nicht der, also ich bin zum Beispiel schon sehr sicherheitsbedürftig. Eigentlich kollidiert das deswegen so ein bisschen mit meinem inneren Bedürfnis. Und deswegen müssen wir, glaube ich, auch nochmal, also auch Selbstständige, anders darüber nachdenken als vielleicht Festangestellte. Wie denkst du deswegen darüber nach? Hast du zum Beispiel mehrere Standbeine? Machst du dir als Selbstständige auch anders zum Beispiel darüber Gedanken? Weil wir wissen ja zum Beispiel nicht, also dir geht es vielleicht ähnlich wie mir, was wir im Jahr verdienen oder im darauffolgenden Jahr verdienen. Das ist ja wirklich ein großer Unterschied zu Leuten, die in der Festanstellung sind. Wir können das ja gar nicht so budgetär planen.
Total. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich auch wenn ich vielleicht ich glaube, mich vielleicht ganz okay abgesichert habe bisher oder so zurückgelegt habe, ich habe immer dieses, es könnte morgen alles vorbei sein. Also das ist schon in mir drin und ich weiß nicht, ob das jemals weggeht, aber das ist irgendwie immer da. Und ich glaube aber auch, dass das ein ganz guter Motor ist, um was dafür zu tun, um sich ein bisschen Sicherheit zu schaffen. Zweites Standbein habe ich ehrlich gesagt nicht, aber sollte man definitiv mal drüber nachdenken, weil ich glaube, es ist in unserem Beruf gar nicht so doof. Vielleicht ist es sogar essentiell, um vielleicht mal diese Gedanken ein bisschen zu minimieren im Kopf. Weil so eine ständige Angst zu haben, morgen vor dem Ruin zu stehen, ist auch nicht so gesund, glaube ich.
Ja, das ist ein super spannendes Feld. Ich glaube, vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um unserer Expertin mal dazu zu hören, um zu fragen, wie man das am besten macht eigentlich als Selbstständige oder als Festangestellte, was da die größten vielleicht auch Treiber sind und auch die größten Möglichkeiten und Chancen und vielleicht auch die größten Herausforderungen. Deswegen würde ich vorschlagen, holen wir jetzt mal unsere Expertin des heutigen Tages dazu. Sie ist Finanz- und Versicherungsexpertin, also wirklich genau die Richtige für uns. Hallo Hava Misimi, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, wir freuen uns sehr. Hallo. Wir brauchen mal deine Expertise hier, deine Hilfe. Denn du hast jetzt hier mit zwei selbstständigen Frauen zu tun, die selbstständig arbeiten. Und wir wüssten gerne, was können wir denn als Selbstständige tun, um uns fürs Alter abzusichern?
Ja, das ist eigentlich ein sehr guter Punkt. Selbstständigkeit ist ja immer, wie ihr gesagt habt, schon Fluch und Segen, manchmal zugleich. So ist es in der Altersvorsorge auch. Wenn ihr selbstständig seid, habt ihr die Möglichkeit, euch aus der gesetzlichen Rente befreien zu lassen. Und das ist gar nicht so sinnlos, sondern sehr sinnvoll, das zu machen. Denn die gesetzliche Rente hat ja ein riesiges Problem mit dem Umlageverfahren. Und wie Melissa ja auch schon gesagt hat, ihre Mama, die so wenig Rente bekommt, das liegt halt einfach auch am Niveau der gesetzlichen Rente, was auch abnimmt in den letzten Jahren, einfach weil viel weniger Menschen nachkommen. Und so gibt es natürlich für die Selbstständige die Möglichkeit, das halt privat zu machen. Das einzige Thema ist, wenn man es halt privat macht, wenn man selbstständig ist, gibt es keinen Arbeitgeber, der da was einbezahlt. Das heißt, man muss halt selber irgendwie gucken, dass man ausreichend zum einen einbezahlt, von der Summe her, dass die Rentenlücke gut gedeckt ist. Und zum anderen hat man aber viel Gestaltungsspielraum. Das heißt, ihr habt schon gesagt, irgendwie Immobilien können zum Beispiel ein Thema sein, wo man ja gut privat drüber vorsorgen kann. Was ich immer ganz wichtig finde für Selbstständige, die haben das oft nicht im Blick, ist das Thema Langlebigkeitsrisiko. Das habt ihr vorhin auch schon so ein bisschen angerissen. Wir Frauen haben ein Thema noch, was Männer nicht haben. Wir leben viel, viel länger als Männer tatsächlich, auch in der Rente. Ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht. Also im Schnitt aktuell liegt das irgendwie bei Männern bei 78,6 Jahre, dass sie alt werden. Und Frauen 83,4 Jahre. Also das ist schon nochmal ein Unterschied, wo man natürlich gucken muss, habe ich ausreichend Rücklagen? Wie sieht es da aus? Und da finde ich halt immer sehr sinnvoll, eine Rentenversicherung zu machen auf privater Basis. Da gibt es die Möglichkeit, eine Basisrente zum Beispiel zu machen, wo man auch steuerlich absetzen kann, weil die gesetzliche Rente können wir ja auch von unserem Brutto bezahlen als Arbeitnehmer. Das heißt, sich da so ein bisschen zu optimieren. Vielleicht, Melissa, hast du was in diese Richtung. Und das Schöne ist halt, damit deckt man sein Langlebigkeitsrisiko, weil das wird halt wirklich nur monatlich ausbezahlt und lebenslang. Genauso wie die gesetzliche Rente auch. Und dann hat man da einfach ein fixes Standbein, auf das man zählen kann, auch wenn man irgendwie viel, viel älter wird, keinerlei andere Rücklagen mehr hat, fängt das eben so eine Versicherung auf. Das ist halt der Mantel. Ideal ist es dann natürlich, das weiß ich jetzt nicht, ob du das machst, Melissa, könntest du dir aber noch anschauen, wenn man innerhalb von so einer Rentenversicherung, egal ob Basisrente oder privat, auch Geld investiert, weil dann hat man natürlich auch höhere Renditen. Und das geht halt, wenn man privat in eine Rentenversicherung bezahlt, kann man das Geld anlegen, anders als in der gesetzlichen Rente. Ich kann zum Beispiel in ETFs investieren, habe da günstige Kosten, kann das sehr breit streuen und in der Regel hat man ja für die Rente mindestens 20, 30 Jahre Zeit, je nachdem, wann man startet. Und da hat man auch sehr viel Zeit, dieses Risiko auszubalancieren und einfach noch viel, viel mehr aus seinem Geld zu machen, als nur platt das irgendwie, sag ich mal, in Sicherheiten anzulegen. Man kann auch Mischformen machen mittlerweile. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich da auch traut, auch als Selbstständiger, weil es ist schon ein Vorteil im Vergleich zur gesetzlichen Rente. Da reden wir ja drüber, dass über eine kapitalfinanzierte Säule in der Politik jetzt zu stabilisieren, dass man eben auch die Aktienrente einführt. Da gibt es ja einen ersten Gesetzesentwurf, weil sich halt dieser Generationenvertrag nicht mehr trägt. Und als Selbstständiger hat man da halt das Glück, dann selber gucken zu können und da doch nochmal effizienter das Geld anzulegen. Genau.
Wie wäre denn so eine Mischform? Was wäre denn da optimal?
Es hängt, glaube ich, so ein bisschen vom Sicherheitsbedürfnis ab. Also wenn ich mir jetzt jemanden anschaue und jemand sagt, Mensch, mir ist total wichtig, dass ich irgendwie meine Lebenshaltungskosten immer gut abgedeckt habe und mir darüber keine Sorgen machen muss, dann würde ich mich halt mal hinsetzen und sagen, Mensch, wie viel ist das irgendwie, ausgehend von der Kaufkraft, zum Beispiel 2000 Euro brauche ich jeden Monat, die ich immer fix haben möchte. Dann würde ich sagen, okay, dann sollte ich schauen, dass ich diese 2000 irgendwie abbilde, halt über eine Rentenversicherung und mir halt so eine stabile Säule irgendwie baue. Und den Rest dann kann ich ja über andere Anlagen abbilden, wie jetzt beispielsweise ihr über Immobilien oder über Aktienanlagen im Depot oder ETFs im Depot. Das ist viel flexibler, aber es hat halt auch nicht diese Sicherheit von dieser Langlebigkeit. Wenn aber jemand sagt, Mensch, ich bin eigentlich ein Typ, der ein bisschen risikoaffiner ist, dann muss das nicht unbedingt sein, dass man die Fixkosten komplett gedeckt haben muss über eine Rentenversicherung, sondern dann kann es auch ein Teil davon sein. Dann schaut man sich das irgendwie an. Aber davon würde ich immer so ein bisschen ausgehen. Was für ein Typ bin ich und womit fühle ich mich wohl, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre in der Rente?
Ich weiß, das ist natürlich total individuell, ne? Aber was sollte man denn im besten Falle tatsächlich haben in der Rente? Wie viel Geld?
Also, es gibt Richtwerte. Man sagt, 80% des letzten Nettogehalts sollte man absichern, weil man halt so ein bisschen sagt, ja, dass eben 20% wegfallen, weil man ja nicht mehr so viel on Tour ist, vielleicht nicht mehr so viel Sprit verbraucht oder eben auch nicht mehr viel Mittagessen geht und was halt alles auch so mit Arbeit verknüpft ist, sage ich mal, so Convenience auch ein bisschen. Ich würde aber aufpassen bei dem Thema, weil es hängt natürlich davon ab, auch wie gesundheitlich fit man ist. Also wenn ich jetzt natürlich viele Medikamente im Alter brauche, die ich sonst nicht gebraucht habe, dann sollte man vielleicht doch schon mit den 100% rechnen. Ich finde es halt am besten, sich selber mal ein Haushaltsbuch zu machen, weil es kann ja auch sein, dass jemand, keine Ahnung, jeden Monat 20.000 Euro verdient, aber eigentlich super sparsam lebt, weil er gar nicht so viel zum Leben braucht und mit 5.000 Euro gut auskommt, 4.000 Euro, dann muss man natürlich nicht 80% von diesen 20.000 Euro vorgesorgt haben. Also
das ist aber natürlich, sage ich jetzt mal, ganz im oberen Bereich. Das ist natürlich für die meisten Menschen nicht möglich. Müssen wir auch ehrlich sagen, die sind wahrscheinlich nicht mal mit 4.000, 5.000 Euro im Monat. Oder also wären die glücklich quasi. Was macht man denn, wenn man geringere Beträge verdient? Oder sage ich mal, ein durchschnittliches Gehalt bekommt?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die meisten können wahrscheinlich gar nicht, müssen wir auch mal realistisch sein, ne? Also ich glaube, der Großteil, der denkt sich, ja, ist ja schön und gut, aber ich kann mir gar nichts monatlich zur Seite legen. Was macht man dann? Gibt es da irgendeine Möglichkeit?
Voll, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und auch richtiger Punkt. Also ich würde dann immer gucken, beispielsweise, dass ich über den Arbeitgeber eine betriebliche Altersvorsorge machen kann, wenn ich angestellt bin. Da zahlt nämlich der Arbeitgeber auch noch was hinzu. Seit 2022 ist auch verpflichtend 15% zum eigenen Beitrag. Da kann ich dann sozusagen von meinem Brutto investieren, was ja immer ein bisschen mehr ist als das Netto, was man hat. Da zu gucken, wenn ich zum Beispiel sehr, sehr wenig verdiene und auch nicht arbeite, weil ich vielleicht gerade Elternzeit habe oder weil ich gar nicht die Möglichkeit habe, viel zu arbeiten, weil ich alleinerziehend bin, würde ich mir, ich bin gar kein Freund von Riester, aber es gibt eine einzige Ausnahmesituation, wo Riester halt sinnvoll ist, ist wirklich, wenn man sehr wenig verdient, einen geringen Sockelbeitrag da einbezahlen muss und sehr hohe Zulagen vom Staat bekommt. Man bekommt ja pro Kind 300 Euro pro Jahr und wenn man selber nur den Sockelbeitrag von 60 Euro im Jahr reinbezahlen muss, weil das Gehalt so niedrig ist, ist das schon eine super Rendite durch die staatlichen Zulagen, die man bekommt. Das würde ich mir unbedingt anschauen. Und ich würde mir trotzdem vielleicht dann anschauen, wenn ich die Möglichkeit irgendwie habe, seien es 10 Euro im Monat, dass ich die in einen ETF-Sparplan packe, weil ja, das ist einfach so wichtig, die Renditen mitzunehmen. Da kann jeder von profitieren und auch vom Zinseszinseffekt kann jeder profitieren, egal welches Gehalt man hat, egal wie wenig man investieren kann. Diese Zeit hat jeder ja von uns. für den Zinseszinseffekt. Und Albert Einstein sagt ja nicht umsonst, es ist das achte Weltwunder. Da ist es halt super wichtig, zu sensibilisieren und so früh wie möglich anzufangen. Also wenn ich wenig verdiene, aber schon mit 20 anfange, kann ich genauso viel erreichen wie jemand, der mit 40 erst einsteigt und vielleicht eben ein bisschen mehr direkt reingeben kann. Wichtig ist halt, diese finanzielle Bildung zu haben, dass man sich damit auseinandersetzt, weil auch mit wenig kann man viel machen.
Jetzt habe ich ja schon gesagt, ich hätte auch am liebsten mit 20 angefangen. Jetzt bin ich ja schon sehr alt. Was mache ich denn jetzt ab 40? Wie kann ich es noch rumreißen, das Ruder?
Du bist noch gar nicht alt, Janine. Also nein, auf gar keinen Fall. Also das ist ja noch, du hast ja noch super viel Zeit bis zur Rente. Und bei einer Selbstständigen ist ja auch nicht gegeben, oder für uns alle ist ja nicht gegeben, dass wir ja vielleicht mit Punkt 65 in die Rente gehen oder mit 67, sondern vielleicht arbeitet man ja auch noch länger, weil man kann oder weil man Spaß dran hat, weiß ich nicht. Vielleicht geht es aber auch nicht und muss früher in Rente, weil es körperliche Arbeit war, ist ja auch immer sehr unterschiedlich. Aber mit 40 ist man noch total jung, hat sehr viel Zeit, kann Geld in eben ETFs sehr gut noch investieren. Man hat ja über 20 Jahre noch Zeithorizont drin. Selbst wenn ich 50 bin, kann ich mein Geld auch noch an der Börse anlegen, in Aktien, ETFs beispielsweise und auch in private Rentenversicherungen, wo ich zum Beispiel in ETFs investiere, weil ich immer noch einen ausreichenden Zeithorizont habe. Wenn ich jetzt nur noch 5 Jahre habe, dann wäre ich ein bisschen vorsichtiger, dann wird es ein bisschen schwieriger, dann würde ich mir vielleicht eher Entgeltpunkte bei der gesetzlichen Rente nachkaufen mit dem Geld, das geht auch. Dass man dann halt darüber, weil es ist ja eine sichere Rendite dort, seine Rente erhöht. Aber wenn ich noch 10 Jahre Zeit habe, dann auf jeden Fall nochmal schauen, dass man das Geld auch ruhig am Aktienmarkt anlegt, weil 10 Jahre sind ausreichend Zeit, um Risiko ausbalancieren zu können.
Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass Frauen häufiger auch in Erwerbspausen gehen, aufgrund von Schwangerschaften, Kindererziehung etc. Was können denn Frauen, was können wir dann tun, um uns auch in dieser Zeit fürs Alter abzusichern?
Also ich denke, es gibt so 2 wichtige Punkte. Zum einen, dass man eben mit dem Partner, egal welche Konstellation man wählt, dass eben, wenn jemand zu Hause bleibt und zurückschraubt, irgendwie einen Ausgleich bekommt. Jetzt ist auch das schwierig natürlich, jemanden zu bezahlen, wenn man ein Einkommen hat, was gerade so reicht oder so. Aber zumindest das Thema Altersvorsorge sollte abgedeckt sein. Man kann sich das auch ausrechnen mit dem Rentenbescheid, wie viel Einbußen man da sozusagen dann hat. Und dann kann der Partner das in einen separaten Altersvorsorgevertrag eben investieren für denjenigen, der dann ein bisschen zurückschraubt. Weil wenn man nicht arbeitet, zahlt man ja nicht in die gesetzliche Rente ein. Dass man eben daran denkt, dass man nicht in Altersarmut später landet, wenn die Beziehung vielleicht schon vorbei ist oder so. Man weiß es ja einfach auch nie und man hatte gar keinen finanziellen Ausgleich, dass man zumindest für die Rente da einfach ein bisschen mitdenkt. Das finde ich wichtig. Und zum anderen, dass man dran denkt, dass man bei der gesetzlichen Rente sich die Kindererziehungszeiten anrechnen lässt. Das wissen viele nicht. Es gibt ein Formular V800, das kann man mal googeln einfach, von der Deutschen Gesetzlichen Rentenversicherung. Und man bekommt ja pro Kind, was man zu Hause war, Kindererziehungszeiten von knapp 3 Jahren, was gar nicht so wenig ist. Und wenn man das aber nicht meldet, dann rechnet das die gesetzliche Rente nicht automatisch. Das heißt, man verliert da Geld, wenn man das nicht meldet. Und das sollte man unbedingt machen. Diese 3 Jahre lassen sich auch aufteilen auf Paare. Wenn man zum Beispiel das sich geteilt hat oder so, dann kann man die auch aufteilen. Das kann man alles in diesem Formular angeben. Aber das würde ich mir nicht entgehen lassen, weil pro Kind sind das wirklich so im Schnitt 120 Euro bis 180 Euro, die man mehr gesetzliche Rente dann auch bekommt, dass man daran denkt, dass man das halt macht. Und dann natürlich, was ihr ja auch richtig vorhin gesagt habt, so der Wiedereinstieg. Ja, wenn ich dann wieder einsteige, dass ich halt dran denke, überhaupt wieder einzusteigen und dran denke, welche langfristigen Auswirkungen das haben kann. Weil ja, in dem Moment schraubt man vielleicht zurück, aber welche Auswirkungen hat das langfristig auf mein Gehalt auch? Weil wenn ich langfristig dadurch viel, viel weniger verdiene, dann ist es ja eine große Einbuße, wo ich irgendwie gucken muss, komme ich damit klar? Ist das fair in der Partnerschaft so? Fühle ich mich fair mit dieser Lösung? Und dass man dann vielleicht vorab schon über solche Sachen spricht mit dem Partner oder der Partnerin und nicht erst, wenn das Kind da ist, dass man sich halt Gedanken darüber macht. Weil leider, das ist ja, was man in der Praxis sieht. Man hat 2-3 Jahre Elternzeit, dann arbeitet man vielleicht in Teilzeit und dann kommt halt der Knick und man kommt nie zurück irgendwie in eine Führungsposition oder an tolle Jobs, wenn man selbstständig ist, weil man doch irgendwie zu wenig Erfahrung hat oder irgendwie ja diese Einbuße halt hatte. Während wenn beide Partner zum Beispiel in 80% arbeiten, die Einbuße vielleicht geringer ist für beide, was die Karriere angeht, langfristig, sag ich mal.
Also so viel zum Thema Eigenverantwortung, ne? Melissa, du hast eine Frage, ne?
Was mir dazu einfach nur einfällt, ist, für alle, die das hören und noch jünger sind, ich glaube, es ist wirklich, umso früher man damit anfängt und wenn es nur Mini-Beträge sind, ne, wenn man gerade, keine Ahnung, Studentin ist oder was auch immer und irgendwie 400 Euro im Monat verdient und wenn man sich irgendwie erstmal auf so ein Sparkonto jeden Monat 10, 20 Euro zur Seite legen könnte, das würde schon so viel mehr bringen.
Aber du hast ja gerade gesagt, also Eigenverantwortung, großes Thema, auch innerhalb einer Partnerschaft drüber sprechen, wenn es in die Kinderplanung geht, zu gucken, wie geht man finanziell auch mit diesem Thema eben um, damit nicht einer von beiden hinten unterfällt, sozusagen finanziell, dann irgendwann später. Denn, und das ist einfach nach wie vor so, Altersarmut ist weiblich, viel mehr Frauen als Männer landen in Altersarmut. Hava, was würdest du sagen, welche Verantwortung trägt hier auch die Politik und auch die Wirtschaft?
Ja, also auf jeden Fall auch viel, finde ich, weil was wir natürlich nicht hinbekommen, so einfach aus Erfahrung, ist ja das Thema Kita-Plätze, dass es ausreichend Kinderbetreuung gibt, dass Care-Arbeit auch was wert ist sozusagen in Deutschland, dass man das halt irgendwie, das ist ja Politik, ja, das sind wir als Staat und ich finde auch, wenn man jetzt beispielsweise ja als Arbeitnehmer zum Beispiel Kita-Plätze mehr auch irgendwie fördern kann oder das Ganze fördern kann, dann nimmt man da auch eine Verantwortung aus der Wirtschaft her wahr, dass halt eben auch Frauen, Männer, egal wer, eben entsprechend arbeiten kann und nicht alles an Sachen Kinderbetreuung immer am Paar selbst hängt oder an der ganzen Familie, wenn die halt gerade in der Nähe ist. Aber das ist ja auch nicht immer gegeben für viele Paare. Deshalb auf jeden Fall und natürlich auch ja dieser Wert von Care-Arbeit, finde ich. Weil es ist ja so, Kindererziehung ist das eine. Es gibt auch andere Menschen, die ja andere dann pflegen. Das ist ja auch nochmal ein Thema, was, glaube ich, auch nochmal zunehmen wird, weil wir ja immer älter werden. Und wie geht man damit um? Welche Zeiten gibt es da bei der gesetzlichen Rente, die einem vielleicht gut geschrieben werden, zumindest in Sachen Altersvorsorge halt? Das finde ich schon, ist ein Thema, was man mehr diskutieren sollte, auch in der Öffentlichkeit und wo man Lösungen suchen sollte, was ganz wichtig ist.
Aber vielleicht so abschließend nochmal deine 3, 4 Tipps für uns Frauen. Worauf können wir achten beim Thema Altersvorsorge?
Also Tipp Nummer 1, hat Melissa ja auch schon ganz oft jetzt heute gesagt, ganz früh anfangen, so früh wie möglich. Wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, sich da was zur Seite zu sparen, zu investieren, dann kommt man schon in den Modus rein, nutzt den Zinseszinseffekt und denkt immer dran, ah, ich könnte das irgendwie auch aufstocken, wenn man mal richtig Geld verdient, wenn man sein erstes Gehalt bekommt und ist sozusagen schon in diesem finanziellen Flow, sage ich mal. Und dann natürlich einem Tipp Nummer 2, dass man auch sein Gehalt verhandelt. Du hattest ja vorhin das Gender Pay Gap, dass man einfach dran denkt und auch offen über das Thema spricht und sich austauscht, auch mit Freundinnen, Freunden, was verdienen andere so, die vielleicht im gleichen Bereich arbeiten, was für Möglichkeiten gibt es da, weil das zahlt ja auch darauf ein, dass ich dann mehr Rente bekomme und mehr vorsorgen kann, mehr sparen kann. Und vielleicht so als 3. Tipp, dass man halt dran denkt, das hast du ja auch gesagt, Janine, dass man halt irgendwie mit dem Partner schon eine Basis findet, über Geld zu reden, dass man zum Beispiel ein gemeinsames Konto hat und 2 getrennte Konten, dann sieht man auch, wie der andere so tickt beim Thema Geld, weil das einfach ganz wichtig ist und dann auch schon früh bespricht, wie geht man eigentlich so mit Familien und Familienplanung um, was sind die Wünsche, wie wird dann finanzieller Ausgleich geschaffen. Da ist man dann einfach langfristig gut abgesichert, egal wer sich dann für was entscheidet. Die Lebensmodelle können ja ganz unterschiedlich sein.
Ja, danke dir, Hava. Melissa, ich musste gerade so ein bisschen überlegen. So, ich finde, in unserer Branche, man spricht fast gar nicht darüber, was man verdient oder vergleicht das irgendwie gar nicht so transparent miteinander. Findest du das schade?
Ich bin da immer so im Zwiespalt, weil ich weiß nicht, ob das so ein Deutschland-Ding ist oder ob das in anderen Ländern auch so ist, bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber wir reden ja allgemein einfach nicht so gerne über Geld. Also es ist ja ein komplettes No-Go, jemanden nach seinem Gehalt zu fragen, weil wir einfach nicht über Geld sprechen. Und ehrlich gesagt finde ich das ja tatsächlich ein bisschen schade, weil man muss ja nicht alles offenlegen, aber ich glaube vor allem bei Frauen, um auch nochmal mehr zu erkennen, ob das auch in, also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber glaubst du, dass du jetzt für den gleichen Job, den ein männlicher Moderator macht, dass du weniger verdienst oder ist das da, glaubst du, in unserer Branche anders?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Wie oft ich mir diese Frage schon gestellt habe, kann ich dir gar nicht aufzählen. Also die Sache ist ja da auch so. Es gibt ja viel weniger Positionen für Frauen in unserem Job, ne? Also gibt ja viel weniger Möglichkeiten als Frau, sag ich mal, eine 20:15-Sendung zu moderieren als Männer nach wie vor. Oft sind Shows einfach mit männlichen Moderatoren besetzt. Deswegen ist das schon mal per se so, dass sie dadurch mehr Möglichkeit haben, Geld zu verdienen. Das ist eben ein Fakt und das wünsche ich mir, dass sich das ändert und noch mehr ändert. Das ändert sich schon ein bisschen, dass sich noch mehr ändert, das wünsche ich mir. Und ich wüsste auch gerne, was Steven Gätchen verdient. Steven, wenn du das hörst, erzähl uns das doch mal.
Doch einfach mal raus, das wäre doch mal schön.
Ja, also das ist tatsächlich etwas, vielleicht können wir da auch untereinander, gerade Frauen untereinander, ein bisschen transparenter sein. Das vielleicht so von meiner persönlichen Sicht her jetzt noch so abschließend, dass das möglicherweise was ist, was wir insgesamt tun können, auch fürs Thema Altersvorsorge, wie wir finanziell uns aufstellen, finanziell unabhängiger werden, uns einfach noch ein bisschen mehr zu unterstützen, vielleicht auch mal nachzufragen, ey, wie verdienst du denn da? Oder kannst du mir zumindest einen Rahmen nennen? Sind wir da ungefähr ähnlich aufgestellt? Also auch vielleicht den männlichen Kollegen das auch mal zu fragen. Auch wenn das vielleicht im ersten Moment unangenehm wirkt, glaube ich, gibt es genug, die offen sind, dass man da in einem gewissen Rahmen auch miteinander redet.
Ich finde das auch gut.
Also ich glaube, das ist so ein Learning, was ich eigentlich hier auch immer so ein bisschen mitnehme, dass wir viel transparenter miteinander sind, unterstützender und wohlwollender auch, was das Thema angeht.
Ja, vor allem, ich frage mich immer, was der Grund sein soll, dass man dann nicht ein bisschen transparenter sein kann, weil man nimmt sich ja nicht gegenseitig was weg. Also im Gegenteil, man würde sich ja eigentlich nur gegenseitig was dazugeben, indem man sich unterstützt und noch mehr und das Wissen noch mehr weitergibt, ne?
Also ja. Also, ich würde sagen, Melissa, du und ich, wir reden einfach das nächste Mal genau über solche Sachen, wenn wir irgendwo sind. Und Hava, ich möchte dir danken für deine wahnsinnig guten Tipps. Ich werde mir jetzt auch nochmal die Folge, glaube ich, im Nachhinein nochmal anhören, auch wenn ich jetzt hier live dabei war, aber ich werde sie mir dann nochmal anhören, um mir nochmal ein paar Sachen mit zu notieren und rauszuschreiben und das auch anzuwenden tatsächlich. Vielen Dank auch, Melissa, dass du so persönlich erzählt hast, das ist auch nicht selbstverständlich. Also vielen Dank, dass ihr Teil wart von Female Finance. Danke euch beiden.
Danke.
Ja, vielen Dank.
Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich freue mich auf euch bei unserer nächsten Folge Female Finance. Bis bald. Female Finance ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Finance Forward und mir, Janine Ullmann, und wird euch präsentiert von N26.